Gut. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Hoffe, es ist nicht so laut. Ein bisschen. Und es ist bei euch auch Urlaubszeit. Es sind wenige da, wo dabei der Vorteil ist, im Moment, man hat dann schön Platz, gell, mit den neuen Gegebenheiten. Der Vorteil ist diesmal, mir wurde kein Predigtthema vorgegeben, kein Text. Und ich möchte mit euch was teilen, was mir selber sehr nahe geht und mich auch stark beschäftigt. Und zwar habe ich, beschäftigt mich schon länger, aber nochmal neu, ich habe eine Talkshow gesehen, ich weiß, wer das noch kennt, Christiansen, habe ich natürlich auf YouTube angeschaut vor Jahren, weil ich mitgekriegt habe, da ist Peter Wenz dabei, das ist der Pastor des Glaubens, des Gospelforums Stuttgart, einer großen Freikirche in Stuttgart. Und da waren dabei noch, außerdem Peter Wenz, ein katholischer Priester, ein muslimischer oder islamischer Imam und die meisten werden ihn eh nicht mehr kennen, ein damals noch bekannter Schauspieler, der zum Buddhismus übergewechselt ist. Und die haben so über das Miteinander der Religionen gesprochen und diskutiert und was mich aufhorchen ließ, dieser Buddhist sagte, er ist zum Buddhismus gegangen, weil er in anderen allen Religionen nur gehört hat, was für ein Anspruch an die Menschen gut zu sein formuliert wird. Also jeder weiß, wie der gute Mensch sein soll, aber keiner konnte ihm erklären, wie das geht, so zu werden. Nur der Buddhismus. Und da dachte ich mir, stimmt das? Peter Wenz hat natürlich widersprochen, sein Bedauern ausgedrückt und natürlich kann Jesus Menschen verändern und verändert uns. Wenn ich allerdings so in mein Leben schaue, würde ich mir manchmal mehr wünschen. Und dann höre ich noch immer diesen Spruch, der sehr verbreitet ist unter uns. Wir Christen sind nicht besser, wir haben es nur, wir sind nur besser dran. Wenn ich natürlich mich mit meinen Mitmenschen vergleiche, stimmt es. Wenn allerdings der Bernd 1985, als er sich bekehrt hat, das ist mein Name, Bernd Junge, der Bernd 1985, oder sagen wir so, der Bernd 2020 nicht besser ist als der Bernd 1985, dann ist auch was falsch gelaufen. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Es geht also um das Thema Veränderung. Weil ich der tiefsten Überzeugung bin, ja, es ist so. Gott nimmt jeden Menschen an, wie er ist. Egal, was er getan hat, egal, was er verbrochen hat, egal, wie er sich selber sieht. Er nimmt ihn bedingungslos als Kind an, wenn der das möchte. Es ist also eine Komm-wie-du-bist-Party. Aber es ist auch eine Du-musst-nicht-so-bleiben-wie-du-bist-Party. Wir dürfen uns verändern und wir verändern uns zum Guten, weil Gott an uns wirkt. Darüber geht es in dem Text, den ich euch heute mitgebracht habe. Bitte die Folie, er steht in Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Mal ein kurzer. Paulus schreibt an die Römer, ich habe euch vor Augen geführt, in den 11 Kapiteln davor, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In den 11 Kapiteln davor stellt sich Paulus bei den Römern vor. Das ist eine Gemeinde fernab seiner bisherigen Aufenthaltsorte. Und er hatte immer Sehnsucht, nach Rom zu kommen, ging bisher nicht. Und er stellt sich dort vor, dieser sehr gemischten Gemeinde, Juden, alle möglichen Leute aus irgendwelchen anderen Nationen. Und er stellt seine Lehre vor, in Grundzügen. Er stellt vor, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist und dass Gott in seinem Erbarmen seinen Sohn für jeden Menschen geopfert hat, damit wir die Strafe oder die Menschen damals ja genauso nicht tragen müssen und freien Zugang zu Gott haben, weil die Schuld, das, was wir aufgebaut haben als Hindernissen, durch Jesus aus dem Weg geräumt wurde. Das Kapitel 11, 32 endet fast, nicht ganz, ist nicht der letzte Vers, da kommt noch ein Lobpreis Gottes, aber die Gedanken, die Paulus über 11 Kapitel entfaltet, schließt er ab, bitte die Folie, mit Römer 11, 32. So hat Gott alle, ohne Ausnahme, zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Nach unserem Bibeltext, zu dem komme ich gleich, entfaltet Paulus, wie das jetzt geht, Glauben leben. Also wie das praktisch aussieht, wie es aussieht, sich in die Gemeinde einzuordnen, wie es aussieht, sich in Gesellschaft und Staat einzubringen, unter anderem der Obrigkeit untertan zu sein, also zu tun, was die Politik von einem fordert, solange es nicht gegen Gottes Gebot verstoßt. Und er fordert dazu auf, dieses Ganze in der Haltung des Dienens und der Liebe zu tun. Und zwischen diesen zwei Blöcken steht unser Text. Das große Erbarmen Gottes, offenbart durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist und der allen und jedem Menschen ermöglicht, zu Gott zurückzukommen, weil Gott sich danach sehnt und voller Erbarmen für uns ist. Und dem, so lebt sich's dann aus im aktuellen täglichen Leben. Unser Text ist quasi das Umspannwerk. Da kommt also viele zigtausend Volt in der Oberleitung an, wenn ihr so wollt, mal ein technisches Bild, der Strom. Und der muss ja irgendwie in diese Leitungen, die in der Erde liegen, ja, wo der Strom mit 220 Volt in der Steckdose rauskommt im Haus. Mit den 10.000 Volt kannst du in deiner Küche, in deiner Werkstatt, mit deinen Maschinchen nichts anfangen. Da geht alles kaputt. Es muss verfügbar gemacht werden. Es muss erlebbar gemacht werden. Es muss handelbar gemacht werden. Und das passiert in diesem Umspannwerk. Oder stell dir vor, du hast viele Millionen auf dem Konto und willst einkaufen gehen. Das nutzt ja nichts. Du musst auf die Bank. Und dann hebst du von deinem Millionenkonto etwas ab und hast Bargeld in der Tasche oder eine EC-Karte gibt es halt auch und dann kannst du damit bezahlen. Aber es muss in verfügbare Scheine kommen, in verfügbare Größen. Und das macht Paulus hier an diesem Text. Er erklärt uns, wie das geht, dieses überreiche Erbarmen Gottes, das, was Gott für uns getan hat, in unserem Leben wirksam zu werden, sodass es sich dann auch praktisch im Alltag auswirkt. Und wir gehen Schritt für Schritt durch. So, jetzt passiert das hier. So. Paulus startet, indem er nochmal zusammenfasst, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist gut, wenn wir Lobpreiszeiten haben, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch für uns, wenn wir uns immer wieder mal bewusst machen, wie sehr Gott uns liebt und was er für uns getan hat. Denn das ist die Grundlage. Wer alles, was wir jetzt dann hören oder ich sage, in die Schublade steckt, das muss ich tun, damit Gott mich lieb hat, wird unglücklich. Es geht darum, weil Gott mich liebt. Weil er zuerst sich um mich gekümmert hat, weil er sich nach mir sehnt und mich gerettet hat, weil er sein übergroßes Erbarmen durch Jesus Christus an mir erwiesen hat und mich jeden Tag wieder zeigt. Deswegen gibt es eine Antwort. Und die einzig angemessene Antwort, nächste Folie bitte, darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das ist die Aufforderung für heute. Nicht nur für die Täuflinge, die machen es nochmal plastisch nächste Woche, dass sie wirklich sich als Opfer hineingeben in den Tod, mit Jesus sterben und mit Jesus wieder auferstehen. Das ist eine Antwort. Das ist nicht die Initiative. Die kam von Jesus. Und jetzt ist die Frage, was ist das mit diesen Opfern? das ist unserer Kultur fremd. So ein Opferkult, wo Tiere geschlachtet werden oder so, das kennen wir überhaupt nicht. Aber es ist ein bisschen, es zeigt uns einen Weg dahin. Schon im Alten Bund ordnete Gott diese Opfer an, dass Tiere geschlachtet wurden, damit Blut floss als Zeichen dafür, das, was ihr getan habt, ihr Menschen, ist es todeswürdig und es muss Blut fließen, es muss jemand dafür bezahlen. Und das macht symbolisch dieses Schaf und es war ein oder Widder oder Rinder oder Esel, die haben Verschiedenes da bringen dürfen, sogar Tauben. Und es weist darauf hin, dass eines Tages dieser kommen wird, der sich selber opfern wird, als jemand, der nie eine Sünde getan hat, Jesus Christus, der immer das getan hat, was Gott freut, was gut ist und was vollkommen ist und der sich selber als Opfer dafür gibt und damit diesen Opferkult ein für alle Mal erfüllt und unnötig macht für die Zukunft. Und Jesus ist uns deswegen auch gleichzeitig Vorbild eines, der opfert, nämlich sich selbst, das sollen wir tun, wir sollen opfern, nämlich uns selbst, und der Opfer ist. Und auch das sollen wir tun, wir sollen uns ja selbst opfern, also uns als Opfer darbringen. Und er zeigt uns eben, wie das geht. Kurz vor seinem Tod war Jesus noch mit seinen Jüngern zusammen, hat Abendmahl gefeiert und dann sind sie rausgegangen, haben Lobgesänge und er ging zum Beten in den Garten Gethsemane und er lässt die Jünger mal hinsitzen, die sollen wach bleiben und er geht ein paar Schritte weiter, wirft sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde, das war die Gebetshaltung und er war auch angespannt, wusste, was auf ihn zukommt und deswegen betet er, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich nenne das, und das halte ich für etwas sehr Wichtiges zum Verständnis, wie wir mit Gott umgehen können und mit ihm leben, Einwilligung. Es gibt ja manchmal so eine Theorie, ich gebe meinen Willen vollkommen auf und nur noch Gottes Wille. Entschuldigung, ich will niemand zu nahe treten, Quatsch. Jesus sagt nicht, Vater, ich gebe meinen Willen auf, sondern sagt er, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er sagt mit anderen Worten, ich will, was du willst. Ich willige in deinen Willen ein. Mein Wille ordnet sich deinem Willen unter. Und dann zieht er das durch. Und es kommen Soldaten in diesen Garten Gethsemane, um ihn zu verhaften. Und einer der Jünger zieht ein Schwert und haut diesen anderen Soldaten da ein Ohr ab. Und Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Millionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Jesus hat es also nicht nur über sich ergehen lassen. Uns geht es manchmal so, zumindest fühlen wir uns manchmal so. Da passiert was und du kannst nichts machen. Jesus war jederzeit Herr der Lage. Er hat eingewilligt, diesen Weg zu gehen, den Willen des Vaters zu tun. Und er hat sich nicht seiner Mittel, die er zur Verfügung hatte, bedient, um dem irgendwie auszukommen. Und er ist den Weg bis zum Ende gegangen, in vollem Bewusstsein, was passiert, im vollen Bewusstsein, dass es nötig ist und im vollen Bewusstsein, dass er jederzeit könne aussteigen. Und das meint Opfern. Gib dich Gottes Willen hin. Sag, was du willst, will ich. Konkret, nimm die Umstände, deine Lebensumstände, die Situationen, in denen du stehst, an. Gott macht keine Fehler. Mir geht es so, ich habe ziemliche Schwierigkeiten mit einem Menschen bei mir in der Arbeit. Und ich wünsche mir so oft, weil ich mir wirklich denke, Gott, das kann doch nicht sein. Was da abgeht, was dir tut, was der von sich gibt, das kann doch wohl nicht wirklich sein. Das ist zum Teil einfach gelogen. Und in mir schreit alles Rebellion. Der muss weg und der geht nicht weg. Der ist immer noch da. Hey. Und ich kann's mir, und ich wünsche mir so, Gott macht doch mal Fehler, aber er macht keinen. Mir bleibt nichts anderes, als einzuwilligen, als zu sagen, ja, so ist es, Herr, und du hast es so gewollt, das ist an deinem Thron vorbei, ich habe mich dem zu stellen und ich will tun, was du willst. Und auch zu meinen Lebensumständen, die sind im Moment sehr günstig, waren sie auch mal nicht, ich weiß nicht, in was du gerade für Situationen und Umständen bist. Der erste Schritt ist, nimm es als von Gott zugelassen an und willige ein, dass du in dieser Situation bist, in der du gerade bist. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Es ändert erst einmal äußerlich gar nichts. Aber es ist der Anfang davon, dass sich alles verändern kann. Und nämlich als allererstes du und ich. Und danach die Welt. So, und wenn wir dieses Opfern gebracht haben, dieses Ich willige in Gottes Willen ein. Ich will mein ganzes Leben so ausrichten, wie er es will. Und ich will tun, was er will. Weil das der vernünftige Gottesdienst ist. Das ist doch stark. Der vernünftige. Wenn man mal einen Schritt zurückgeht und alles in Ruhe und sachlich und vernünftig betrachtet, gibt es keine Alternative dazu. So. Dann geht es in Vers 2 weiter. Richtet euch nicht, die Folie bitte, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wie lernen wir neu zu denken? Wie verändern wir unser Denken? Und ihr werdet es merken, egal wie lange ihr schon Christ seid, manches in dieser Welt ist strange. Was uns so als jetzt hätte ich beinahe gesagt, Gott gegeben, also das kann ja gar nicht anders sein, ja? Was so in jeder Kultur drin ist, wo man denkt, irgendwann mal merkt, nee, das sieht Gott anders. So wie ich gedacht habe früher über bestimmte Dinge, über Sexualität, über Geld, über Beruf, über was weiß ich. Gott sieht vieles ganz anders. Aber wir wachsen natürlich in unserer Kultur auf und wir sehen es erstmal so, wie es halt allgemein üblich ist. Und das ist nicht, also ganz oft nicht das, was Gott will. Und wie geht's nun? Das erste ist, Gott hat gesagt, was er will. Es gibt sein Wort in Form der Bibel. Und das werdet ihr gleich merken, da bin ich jetzt durch und durch Mennonitenbruder, diesen Dreiklang. Die Bibel, dazu kommt der Geist Gottes, der uns die Bibel ausschließt, der uns erklärt, was da drin steht, und es kommen die Geschwister dazu, an denen wir uns reiben, mit denen wir uns austauschen, die uns auch mal sagen können, jetzt glaube ich, bist du in die ganz verkehrte Unterrichtung unterwegs und wo sich das ein bisschen klärt, was wir so glauben, erkannt zu haben. Und in diesem Dreiklang, wenn wir uns auf den einlassen, verändern wir unser Denken, indem wir uns ganz bewusst das, was wir über gewisse Dinge gedacht haben oder denken, mal im Lichte der Bibel betrachten, diese Gedanken aufnehmen, mit uns den Heiligen Geist vorher bitten, dass er uns das aufschließt und auch dann mit den Geschwistern austauschen. Das ist ein immerwährender Prozess und das ist auch was sehr, sehr Spannendes. Und das ermöglicht uns wirklich bewusst, manche Dinge ad acta zu legen und sagen, das habe ich bisher so gesehen, aber ich erkenne, es ist falsch. Anders, so wie Gott es sagt, ist es richtig. Das betrifft zumal unsere Werte. Ich habe gestern eine sehr beunruhigenden, für mich beunruhigenden, aufs erste beunruhigende Bericht in den 19 Uhr Nachrichten, in den Heute Nachrichten gesehen. Und zwar ging es um das, dass in Brasilien die Regierung versucht, Abtreibung gänzlich zu verbieten. Konkreter Anlass für die Unruhen, die es da wohl zum Teil gibt, ist, dass eine 10-Jährige von ihrem Onkel vergewaltigt wurde und schwanger wurde. Und jetzt soll dieses Mädchen, darf dieses Mädchen, das sehen die einen so, die anderen so, das Kind abtreiben. Und darüber kocht die Debatte hoch. Die einen stellen sich vor die Klinik und wollen dem Mädchen den Zutritt verwehren, dass es eben nicht abtreiben kann. Die anderen stehen davor und die eine Passantin hat gesagt, jetzt wird er zweimal Gewalt angetan. Einmal durch diesen Onkel, der sie vergewaltigt hat und jetzt noch durch den Staat. Kein Mensch in dieser ganzen Debatte fragt nach dem Kind, Keiner fragt wirklich nach der Zehnjährigen. Und ich bin entsetzt. Und ein bisschen schwierig ist auch, weil das können wir aber von hier, von Deutschland aus ganz schwer beurteilen, was da wirklich los ist. In dieser Bolsonaro-Regierung sitzen drei Minister, die sind Pastoren in evangelikalen Gemeinden. Und die Familienministerin, die hat in dem Beitrag auch, also wurde sie zitiert oder hat man sie kurz gehört, ist auch Pastorin, hat gesagt, wir wollen Brasilien abtreibungsfrei bekommen. Ich finde das richtig, aber es hat mich erstmal geschockt, weil, und ich musste lange drüber nachdenken, weil in unserer Kultur ist es gesetzt, Abtreibung ist legal, Abtreibung ist was Gutes unter gewissen Umständen, und ich habe gemerkt, es hat mein Denken infiziert. Unter gewissen Umständen, also prinzipiell natürlich nicht, aber unter gewissen Umständen schon. Und dieser Bericht hat mich nochmal gestern Abend richtig heraufgefordert, da musst du nochmal neu nachdenken. Ist denn der Zehnjährigen wirklich geholfen, wenn man abtrifft? Ja, die Passantin hat gesagt, Agiteurin da, die politisch Aktive hat gesagt, jetzt wird ihr Gewalt angetan. Also ich meine, ich arbeite im Krankenhaus und jeder körperliche Eingriff ist ein gewaltsamer Eingriff in die Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Also ganz sachlich, wenn jemand dem Mädchen nochmal Gewalt antun, dann ist es der Arzt, der eingreift. Ob man mit 10 Jahren was überhaupt weiß, was da vorgeht. Also ich finde es schrecklich genug und ich finde es immer ganz schlimm, wenn solche Fälle so als Vehikel benutzt werden. Die wird sicher nimmer glücklich, wenn nicht ein Wunder geschieht. Aber erstmal ist es doch so, der Arzt greift ein. Und ich möchte nicht in der Haut checken, ich möchte da nicht mitentscheiden müssen. Und ich bin froh, dass es nicht tun, das ist wirklich verzweifelt. Aber so plakativ, wie dann die Meinungen rauskaut werden, auch von unseren Journalisten, von unserer öffentlichen Meinungsbildung, das ist schon bedenklich. Das ist schon wirklich bedenklich. Und da hilft nur eins. Gottes Wort, der Heilige Geist und die Geschwister. Und das Denken reinhalten vor Gott oder reinigen und ein bewusstes Umdenken vollziehen. Und noch mehr bei den Dingen, wo wir selber betroffen sind und selber was tun können, kann ich ja in Brasilien jetzt eh nicht. Ja, ich kann nur auf mein Denken aufpassen. So, und das Ganze sollen wir tun, dieses Denken verändern, die nächste Folie bitte, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn ich es mir konkret vorstelle, ich bin in diesem Prozess, ich bin in dieser Gemeinschaft mit Gott, mit meinen Geschwistern, ich lese die Bibel und ich bin am Denken, Umdenken. Und ich habe Gott mal die ganze Salami versprochen, du kriegst mich ganz. Ich gehöre dir und jetzt fordert es das scheibchenweise ein. Das ist immer das Schwierige, da wird sie ernst die ganze Salami immer geben, das ist schon schwierig genug, aber wenn es dann scheibchenweise eingefordert wird, dann wird es ernst. Und in meiner Situation bedeutet das, und in eurer auch, sich darauf besinnen, ich willige in diese Situation ein. Und das gibt mir die Möglichkeit, jetzt darüber nachzudenken und mal zu prüfen, weil ich jetzt in der Lage bin, sagt Paulus. Wir sind in der Lage dazu, zu prüfen und zu erkennen, was gut ist. Was ist jetzt wirklich das Gute in der Situation? Wenn der wieder lügt, wenn der wieder irgendwas Gemeines behauptet. Mein Hochkochen und mein sich aufregen, nett. Aber ich habe jetzt die Chance zu erkennen, was ist das Gute. Ich habe die Chance zu erkennen, was Gott jetzt die Freude machen würde, woran er Gefallen haben würde. Oder hat, wenn ich es tue. Und ich habe die Möglichkeit zu erkennen, was Jesus jetzt tun würde. Das ist das Vollkommene. Jesus ist das Vollkommene. Er ist der vollkommenen Willen des Vaters erfüllt hat. Er ist der, der immer das getan hat, was der Vater will. Und er ist angekommen am Ziel. Er ist vollkommen. Das ist rund. Da gibt es nichts mehr hinzuzutun. Und wenn du das erkannt hast, und wenn ich das erkannt habe, dann tu es gegen deine inneren Widerstände. Die Freude kommt hinterher. Die haben wir nicht vorher. Vorher ist oft mag auch bei der Taufe, wenn man jetzt die Salami hergibt, aber auch beim scheibchenweise Einfordern so sein. Vorher ist manchmal Unruhe in einem, da ist Anspannung, das sind Ängste, das sind Befürchtungen, das sind Kämpfe. Der Friede kommt hinterher und die Freude, weil Gott sich so freut darüber, wenn wir es tun. Und es heißt nicht, dass wir immer in allem und jedem nachgeben. Ich habe eine Geschichte, die viele von euch vielleicht schon kennen, mitgebracht. Was heißt, ich habe sie mitgebracht, sie steht in der Apostelgeschichte und da geht es um den Stephanus. Das war ein geisterfüllter und wirkungsmächtiger Mann in der ersten Gemeinde in Jerusalem und der griff auch in die öffentlichen Debatten im Tempel, in der Synagoge ein und hat sich alles andere als Freunde gemacht, weil ihm keiner beikommen konnte und er einfach immer wieder darlegen konnte, dass Jesus der ist, der in den Schriften verheißen war, der Messias, der Prophet, der kommen wird und der Gottes Willen vollbringen wird auf Erde. Und das wollten die nicht hören. Und deswegen erheben sie falsche Anklage mit falschen Zeugen und stellen ihn vor den Hohen Rat. Und der Stephanus verteidigt sich. Und seine Verteidigungsrede schließt ihr. Die Liebe Gottes wird wirksam, hört es euch mal an. Er sagt zu diesen Führern, den religiösen Führern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Priestern, dem Hohen Rat, aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herz und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten, und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand, der ist aufgestanden für Stephanus. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Es ist ein sehr drastisches Beispiel. Die haben den Vorteil, dass sie manches sehr klar machen, auch wenn es nicht direkt oder noch nicht unsere Lebenssituation betrifft. Aber was wir sehen, ist ein Mann, der durchdrungen war vom Wort Gottes, der umgedacht hat. Der war das, was er den Leuten, den Obersten, den Führern hier vorwirft. In der Tradition ist er aufgewacht. Das hat er zutiefst geglaubt vorher. Und er hat umgedacht und er hat an einem gelernt. Es gab da ja noch keine Bibel, aber wenn ihr euch hört, was der zum Schluss sagt, dass er seinen Gegnern vergibt und ihr wisst, woher das kommt, das hat Jesus am Kreuz gebetet, ja, das war ihm präsent, damit hat er sich beschäftigt. Das hat ihn geprägt, dieser Jesus. Und deswegen kann er in dem Moment in der Kraft des Heiligen Geistes so handeln. Und er hat nicht nachgegeben und er hat nicht Honig um den Mund geschmiert und er hat nicht irgendwie zurückrudern müssen. Er blieb seiner Linie, seinem Weg treu. Und die einen werden sagen, das endete im Tod. Stephanus wusste, es endet im Leben. Und er hat sich von dem leiten lassen, wie Jesus war und was Jesus gesagt hat. Und hat es gemacht. Und die Steine haben die anderen in der Hand. Für meinen Konflikt, ja, da habe ich gemerkt, den Stein in der Tasche, der hat da nichts verloren und schon gar nicht in meiner Faust. Den Stein haben die anderen in der Hand. Stephanus hat keine Steine geworfen. Der wollte wirklich bis zuletzt die Wahrheit verkünden, weil er wusste, das kann diesen Menschen helfen. Ja, und da stand einer dabei, der Saulus, das ist der, den wir aus der Bibel dann später als Paulus kennen, der bekehrt sich kurz darauf auch. Und ihr seht, wir müssen nicht nachgeben, wir müssen nicht immer die lieben Netten sein, aber wir müssen voller Liebe sein. Und wir können es. Irgendwie spinnt mein Maus halt. Und das ist jetzt natürlich schon eine Nummer, die uns der Stephanus da vorlegt. Aber im Kleinen können wir das genauso. Uns zutiefst von Jesus prägen lassen, unser Denken, unsere Haltung und es dann tun. Und wenn er es getan hat, selbst der Stephanus erlebte Freude und er erlebte Frieden durch den Tod hindurch. Und es kommt, wie gesagt, nachher. Und wir werden verändert. Merkt ihr, wie ähnlich dieser Stephanus seinem Meister Jesus geworden ist? Der steht sogar für ihn auf. Weil er solch eine Freude und Wohlgefallen dran hat. Wir werden verändert. Und dadurch wird am Ende die Welt verändert. Deine Welt um dich herum und dadurch die ganze. Und eine Warnung zum Schluss oder eine Ermutigung, beides. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Lasst uns da keinen Leistungsaspekt draus machen. Es geht nie darum, sich was zu verdienen. Wir haben schon alles bekommen. Was wir tun, tun wir als Antwort auf das, was Gott für uns getan hat und nicht als Anreiz für Gott, dass er was für uns tut. Ja? Also so ganz plakativ in Kindersprache, ich tue es, weil Gott mich liebt und ich tue es nicht, damit Gott mich lieb hat, sondern ich tue es, weil er mich liebt. Das ist eine Antwort. Und die Richtung muss stimmen, die Motivation in unserem Herzen muss klar sein, sonst wird es ein Krampf. Und daran hat Gott keine Freude, gar nicht. Aber wenn seine Kinder auf seine Liebe mit Liebe antworten, sich von ihm ihr Denken verändern lassen, ihr Wesen verändern, Jesus immer ähnlich werden, das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige, erkennen und tun, dann ist Freude im Himmel und bei uns. Amen.